hört ihr? Den zweiten Podcaster von mir in Doppeldeckscheibe mit Stil, gibt ihnen 5 Minuten von euch.
Das ist der Two Fibers Podcast mit Matthias und Felix.
Moin, mein Lieber.
Moin. Na?
Das ist unser nächster Podcast. Wir haben den Monat Mai und gucken uns den April an.
So ist es. Der macht ja, was er will.
Der April, der macht, was er will. Tatsächlich zum ersten Mal jetzt, ich sage das so ein bisschen euphorisch, aber ich erkläre auch gleich warum, der April hat tatsächlich mal Minus abgeschlossen.
Ja, 1,73 Punkte.
Und dabei hat sich's gar nicht so angefühlt.
Nee, das hat sich deshalb nicht so angefühlt, weil wir im April nicht so eine, wir hatten ja vorher auch schon im März so eine Strecke drin gehabt, wo wir dachten, oha, das waren ja, glaube ich, 6 oder 7 Verlierer am Stück. Das war jetzt im April nicht so extrem, sodass man nicht das Gefühl hatte, dass das ins Minus rutscht. Aber es, gerade in der zweiten Hälfte war es so ein bisschen so, dass dann nicht mehr so richtig viele große Gewinner kamen und deswegen sind wir so leicht unter die Nulllinie geraten.
Ja, war so eine Seitwärtsbewegung, ne? Wir haben gestartet mit 12,87
ja, im
1. April und geändert hat es mit 11,14. Und dann ging ja der Mai irgendwie los und tatsächlich im April zwischendrin hatten wir 16%.
Ja, stimmt. Das war bisher der Höchststand, den wir hatten.
Und dann gab es den Dip. Und jetzt stelle ich dir mal eine große Frage. Das kannst du mir bestimmt beantworten. Denn was hat denn deiner Meinung nach Brisbane, Wellington, Sydney, Newcastle und die Holländer gemeinsam?
Das ist diese Felix'sche Verschwörungstheorie, dass Wetten, bei denen der Buchstabe A auftaucht, nämlich die ersten 3 von dir genannten waren alles Spieler aus Australien, also A, und das Spiel, was du meinst, aus Holland, war wahrscheinlich entweder Ajax oder Alkmaar oder irgendwas, da gab es ja auch einige, die haben alle nicht die 200 Tore geschafft.
Die haben alle nicht die 200 Tore geschafft. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, haben wir den Fluch heraufbeschworen? Ja, also kann es tatsächlich sein, dass Mannschaften oder Länder, die mit A anfangen, nichts reißen. Sogar unser geschätztes Clubmitglied Adrian hat das ja dann tatsächlich böse im WhatsApp-Chat kommentiert. Das gibt's doch nicht. Jetzt fangen die mit in Australien auch wieder an.
Tja, ich glaube, da müsste man nochmal wirklich mal so einen richtigen Wissenschaftler ransetzen, ob das jetzt wirklich irgendwie eine Begründung sein könnte. Ich glaube das zwar eigentlich nicht, aber das war schon so ein bisschen auffällig. Das könnte jetzt für den Rest des Jahres auch zumindest unser Running Gag werden. Und wir werden wahrscheinlich bei jedem Spiel, bei dem irgendwie der Buchstabe A eine Rolle spielen kann, also ich sag mal Stichwort Augsburg oder mal Albanien haben wir ja gar nicht im Programm, wird das wahrscheinlich immer wieder hochploppen. Und das sind die Spiele, auf die man dann besonders guckt.
Ich habe ja was gemacht. Ich habe das Orakel befragt und anstelle eines schlauen Spruchs kam tatsächlich dieses kleine, aber schöne Musikstückchen heraus. Magst du es dir mal anhören?
Gerne.
Das A ist nicht dein Feind, es gibt genügend andere Zeichen. B wie Brasilien oder C wie China, am Ende sind's alle die gleichen. Denn in Wirklichkeit, und das ist wahr, liegt die Wahrheit in der großen Zahl.
Das ist schön. Ich hätte deine Stimme jetzt zwar gar nicht erkannt, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, sehe ich dich so auf so einer Hammond-Orgel irgendwo durch so ein Stadion in der Halbzeitpause fahren und dieses Lied zum Besten bringen. Ja, sehr schön. Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber das wird auf jeden Fall ein Hit. Das ist ja wirklich A-Material, kann man sagen.
Ja, denkst mal drüber nach. Also Mary Poppins, ne, hat das jetzt irgendwie getextet mit dem schönen Titel Beschwöre nicht den Fluch, das A ist nicht dein Feind.
Okay, ja, dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal den Monat Mai unter das Motto stellen, wir gucken uns das A genau an und dann ist vielleicht auch der Fluch des A's weg, aber muss man halt mal sehen, was so kommt. Ne?
Also, ne, hat mir die KI programmiert. Es gibt übrigens, es gibt übrigens noch ein zweites Lied dann dazu. Das stelle ich dir später nochmal vor. Das hat nochmal einen ganz schönen Dreh auch dann gefunden und ist auch ein bisschen fetziger. Aber kommen wir doch tatsächlich mal so kurz in die ernsthafte Ebene damit rein. Ich habe mich so gefragt, wenn man sich so die Spiele anguckt. Ich fange ja jetzt tatsächlich an, mir Spiele anzuschauen. Und es ist ja dann total nervig, wenn zum Beispiel, das war hier Regensburg gegen Köln. Wir haben 1-1 gespielt und das ging die ganze Zeit hin und her. Also ständig flog irgendwie ein Ball an die Latte oder es war immer hart, aber es fiel einfach nicht das dritte Tor. Ja, 1-1 ist ausgegangen, Wette ging dann verloren. Und dann habe ich mir mal angeguckt, so die letzten 6-8 Wochen, ja, so was ich da so gesehen habe. Und auffällig viele Spiele sind dann tatsächlich so 1-1 ausgegangen.
Ja.
So, und dann kam bei mir die Frage hoch, was würde eigentlich passieren, wenn wir nicht über die 2,5 Tore gingen, sondern über die 1,5 Tore?
Ja, also das kann man sich ja angucken. Dann wird man feststellen, dass wenn wir die Spiele, die wir mit den über 200 Toren nicht mit über 200, sondern mit den über 1,5 genommen hätten, also was du gerade gesagt hast. Da habe ich jetzt eigentlich den aktuellen Stand, wir sind ja schon im Mai, deswegen ist das nicht genau bis bündig bis Ende April, aber das spielt jetzt für die Aussage keine so große Rolle. Dann ist es so, dass wir am jetzt Stand 8. Mai sind wir bei den über 200 Toren, haben wir ein Plus von 13,69 Punkten. Und hätte man jetzt gesagt, okay, wir machen das nicht mit über 2,5, also nicht 2-5ers, sondern 1-5ers, und hätte jetzt gesagt, wir wetten die alle auf dem anderen Markt, dann hätten wir tatsächlich auch ein ganz kleines Plus gemacht, aber nur 0,34 Punkte. Also nochmal zum Vergleich, 13,69 ist der Stand bei den 200 Toren, 0,34 bei über 1,5 Toren. Man hat aber, wenn man die über 1,5 Tore gewettet hätte, natürlich viel mehr Wetten gewonnen. Also wir haben jetzt 147 Wetten gemacht. Das sind und davon haben wir 104 gewonnen. Das sind 71% gewonnene Wetten bei den 2,5 Toren. Hätte man auf 1,5 Tore gewettet, hätte man tatsächlich 85% der Wetten gewonnen, also 125 und 22 nur verloren. Diese höhere Trefferquote wird aber komplett aufgefressen von den deutlich niedrigeren Quoten. Weil über 1,5 Tore ist natürlich leichter zu erzielen als über 2,5 Tore. Und das wird überproportional in der Quote abgebildet. Das heißt also, hätte man das gemacht oder hätte man irgendeine Kombination aus beiden gemacht, so nach dem Motto, ich mache die Hälfte meines Einsatzes auf über 2,5 und die andere Hälfte auf über 1,5, dann hätte man, wie gesagt, weniger Wetten verloren. Aber vom Standpunkt des Gewinns, also des Profits her, wäre das ein schlechter Deal gewesen.
Das, also tatsächlich, die 1,5 Tore ist die Quoteunterschied zu die Over 2,5 ist so deutlich, dass das den ganzen Gewinn quasi auffrisst.
Genau. Und das geht dann, wenn man das noch hochrechnet, man kann ja sagen, wir gucken uns mal an, was passiert bei 3,5 Toren oder 4,5 Toren. Bei 3,5 Toren hätte man noch ein halbwegs vernünftiges Plus gehabt. Das wären dann so 4,51 Punkte gewesen. Aber man hätte auch nur noch 41% der Wetten gewonnen. Also man hätte 61 Gewinner gehabt und 86 Verlierer. Und dann kippt es bei dem noch höheren Level, bei 4,5 Toren komplett. Da hast du zwar, wenn du gewinnst, eine sehr hohe Wettquote, aber du gewinnst halt nur noch 24% deiner Wetten. Das sind dann 36 gewonnene Wetten gegenüber 111 verlorenen. Und damit bist du dann schon richtig im Minus, mit minus 7,28. Da ist das Problem dann eher, dass du einfach zu selten gewinnst. Und wir sind sozusagen in diesem Sweet Spot bei 2,5 Toren und vernünftigen Quoten und einer vernünftigen Trefferquote kommen wir auf diese 13,69 Punkte. Man muss aber eine Sache dazu sagen. Das System ist ja auch auf 2,5 Tore angelegt. Das heißt also alle Analysen, die ganze Systematik dahinter, die sagt ja, wir gucken uns alle Märkte daraufhin an, wo haben wir Vorteile im 2,5 Tore Markt. Man könnte jetzt auch hingehen und sagen, komplett unabhängig von diesem 2,5 Tore Markt, gucken wir uns jetzt mal den über 1,5 Tore Markt an. Und dann würde man wahrscheinlich nicht die gleichen Spiele nehmen. Jetzt kann man ja sagen, naja, wieso das denn nicht? Wir wollen doch eigentlich, dass viele Tore fallen. Müsste das nicht eigentlich immer quasi automatisch das Gleiche sein? Und das ist halt nicht so. Weil würde jetzt bei dem 1,5 Tore Markt, das ist jetzt so eine aus dem Ärmel geschüttete Theorie von mir, würde ich sagen, da würde man wahrscheinlich auf Spiele gehen, wo man eigentlich eher erwarten würde, dass nicht so viele Tore fallen. Weil die einfach eine höhere Wettquote mit sich bringen. Und man könnte argumentieren, diese höhere Wettquote ist nicht gerechtfertigt, weil 1,5 Tore, also sprich 2 Tore braucht man ja auch die Wette zu gewinnen. Das kann schon mal in Anführungsstrichen aus Versehen passieren. Das heißt, da würde man wahrscheinlich so einen Ansatz wählen, wo man sagt, es kommt gar nicht so auf die Fundamentaldaten an, hat Mannschaft A, Mannschaft B, haben die viele Tore erzielt, dass man eben halt diese 2,5 schafft, sondern man will ja nur 2 Tore. Und da könnte so ein Ansatz sein, dass man sich ganz andere Parameter anguckt, die vielleicht sogar erstmal kontraintuitiv sind zu dem, was man eigentlich so denken würde und hätte damit vielleicht einen Ansatz. Deswegen ist der Vergleich zu sagen, wir haben hier das 2,5-Tore-System und wir gucken uns das jetzt auf die anderen Level an, 3,5 Tore, 4,5 Tore, 1,5 Tore, ist nicht ganz fair gegenüber diesen anderen Ansätzen, weil man müsste dann für die gesonderte individuelle Systeme aufbauen, was man vielleicht mal machen sollte.
Das ist ja jetzt total interessant. Das heißt, du müsstest im Prinzip eine deiner riesigen Excel-Tabellen mal darauf trimmen und verschiedene Grundannahmen überdenken und das dann quasi darüber stülpen und dann mal gucken, was da als
Ergebnis ist. Genau. Also wir haben uns ja diesen 2,5 Tore Markt nicht zufällig ausgesucht. Wir haben ja gesagt, okay, das ist eigentlich der Markt, wo man von Haus aus eine faire Chance hat, die Wette zu gewinnen. Also jemand, der jetzt komplett gar keine Ahnung hätte. Und sagen, dem würde man sagen, pass mal auf, hier hast du eine Liste mit 100 Spielen, die finden jetzt dieses Wochenende statt. Jetzt such dir mal 5 raus, von denen du glaubst, dass da mehr als 2 Tore fallen. Dann könnte er das machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ungefähr, dass er ziemlich genau 50% richtig hat, also gut, bei 5 Spielen ist das schwierig, da will man ja 3 oder 2 haben, aber sagen wir mal, der hat 10 Spiele, dass der dann so 5 rausgreift, die wirklich treffen würden, ist gar nicht so klein, weil die Durchschnittsquote von all den Spielen, die wir bei uns in der Datenbank haben, dass die eben halt mehr als 2,5 Tore haben, liegt knapp über 50%, so bei 51%. Nochmal zum Vergleich, mit unserer Systematik treffen wir 71% und sind deshalb eben im Plus. Aber jemand, der da so reingreifen würde, würde ungefähr die Hälfte richtig haben. Das ist jetzt bei den bei 300 Toren und 400 Toren ist das natürlich schon deutlich schwieriger, weil da einfach von Haus aus die Wahrscheinlichkeit, dass man was richtig liegt, viel, viel kleiner ist. Und bei dem 100 Toren, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man richtig liegt, ziemlich groß. Da kommt es dann sehr, sehr stark auf die Komponente, welche Wettquote wird da angeboten an. Das kann es sein, dass man eben halt mit so einer Durchschnittsquote von 1,20 nicht hinkommt, sondern müsste sich da halt andere Spiele aussuchen und andere Systematik entwickeln. Also da wird es dann schon schwieriger für jemanden, der einfach nur blind reingreift. Wir wollten ja diese 200 Tore nehmen, weil wir da eine gesunde Ausgangsposition haben, wo man schon von Haus aus eben halt so diese 50% Wahrscheinlichkeit mit drin hat, dass man richtig liegt. Und über die Systematik, die dann so nach oben schraubt, in so einen Bereich, wo es dann profitabel für uns wird. Und das hat ja auch geklappt. Aber klar, also der Ansatz wäre zu sagen, guck mal, was mit 100 Toren ist und versuch mal eine Systematik zu finden, bei der man da profitabel unterwegs ist. Wäre eine Aufgabe.
Okay, ja. Aufgabe erteilt, würde ich mal sagen.
Da schauen wir doch mal, ob da was geht. Kann ich mal machen.
Weil ich stelle mir ja tatsächlich vor, komplett falscher Gedankengang. Nur wenn du sagst, 85% Trefferwahrscheinlichkeit jetzt gerade, oder
ja,
nicht Trefferwahrscheinlichkeit, sondern Eintrittswahrscheinlichkeit, ne? Ist
ja, also genau, ja.
Dann müsste ja eigentlich auch die Volatilität der Entwicklung ein Stück weit noch weiter abgeflacht sein.
Genau, du hast dann nicht so dieses, also noch weniger rauf und runter.
Ja.
Und triffst du eben halt von 20 Fetten, triffst du halt 17 und 3 verlierst du. Deswegen ist da die Verteilung der Verlierer, dass die mal am Stück kommen, wird dann immer schwieriger sozusagen. Das ist dann eher so ein schleichendes Ding, dass du, wenn du es einfach ohne irgendwie einen vernünftigen Ansatz machst, verlierst du dann schleichend quasi. Das heißt also, du über die Strecke wird es dann immer, rutscht langsam ins Minus, weil wenn du einfach nur beliebig was rausgreifst, funktioniert es halt nicht. Jetzt sind wir ja im Beispiel hier bei uns, haben wir gesagt, wir würden mit dem Ansatz leicht im Plus sein, wenn wir einfach unsere 2,5 Tore wetten, auch auf 1,5 Tore ummünzen würden. Mhm. Aber da kann man sagen, ja, man kommt irgendwie von einem relativ hohen Niveau, was die Eintrittswahrscheinlichkeit angeht. Und wenn man das dann noch verfeinert und einen Ansatz findet, der dauerhaft profitabel ist, könnte das durchaus interessant sein. Es könnte auch deshalb interessant sein, weil wenn das so stimmt, was ich gerade gesagt habe, dann wären die 2,5 Tore und die 1,5 Tore die Spiele, die da quasi genommen würden, wären nicht die gleichen. Das wäre ja wahrscheinlich dann eher schwierig, wenn man sagt, am Ende kommt man sowieso auf die gleichen Spiele raus. Also in unserem Beispiel, was wir jetzt hier gewählt haben, ist es ja so. Wir haben gesagt, wir nehmen die Spiele und gucken, was mit 1,5 Toren passiert. Der Ansatz wäre ja zu sagen, wir nehmen die Datenbank und komplett getrennt von dem, was wir jetzt für 2,5 Tore haben, gucken wir uns mal an, ob wir da einen Ansatz für 1,5 Tore finden. Und ich würde sagen, da gäbe es gar keine so großen Überschneidungen. Und das wäre wiederum interessant, weil man dann nicht einfach das Risiko mehr oder weniger verdoppelt, sondern quasi zwei separate Sachen hat und so eine Diversifizierung drin hätte.
Aber nichtsdestotrotz, du hast es eingangs schon erwähnt, also der 1.5er Club, Soccer Betting Club, hört sich irgendwie nicht so sexy an wie der 2.5er, oder?
Nee, das stimmt. Da ja. Ist irgendwie so, da müsst du wahrscheinlich einen anderen Namen finden. Da müsst du wahrscheinlich eher auf die Trefferquote abzielen, so nach dem Motto 90%.
Ich kenne nur 50 Cent, das ist doch ein Rapper, oder?
Ja, oder sowas. Aber wohl, das weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt für uns interessant. Also 50% Trefferquote bei 1,5 Toren, das wäre ganz schlecht, weil da würdest du ja richtig ins Minus rutschen, weil die Quoten sind da so klein, dass du mit 50% nicht hinkommst.
Nee.
Da musst du halt Retter werden, geht nicht anders.
Wusstest du eigentlich, was das torreichste Spiel im April war?
Ich könnte jetzt in die Liste gucken, aber das mache ich natürlich nicht, weil das ist ja fies. Ich weiß, dass wir eins hatten, wo es gar nicht mehr aufhörte mit den Toren.
Nee, nicht bei uns, sondern im gesamten Weltfußball.
Ach so, im April.
Ist nicht drauf.
Und hat der Felix wieder seine Hausaufgaben gemacht? Ich natürlich nicht. Also reden wir jetzt über Profifußball? Oder meinst du, in der Größenordnung her würde ich sagen, wahrscheinlich liegt das so knapp über dem zweistelligen, also so 12 Tore?
Nee, tatsächlich nicht. Also pass auf, ich löse es auf, hat mein Rechercheprogramm rausgekommen. Das torreichste Spiel im April 2025, 19. April. Die meisten Tore fielen in einzigen Spiel der großen europäischen Ligen. Der FC Barcelona und Celta Vigo lieferten sich ein wahres Schützenfest. In einem unglaublichen 4:3 hat Barcelona gewonnen.
Okay.
7 Tore.
Das ist ja genau, bezogen auf die großen Ligen. Okay, stimmt. Ja. Das ist natürlich, ja, okay. Das ist ja 7 Tore. Aber da wird es bestimmt in diesem Jahr schon deutlich höhere Ergebnisse gegeben.
Bestimmt. Ich habe im April gefragt. Da kam mir auch die Idee, ob man nicht weißt du, so ein, vielleicht so ein Hunderter mal draufsetzen würde pro Spiel, hey, die 6 Tore, die schaffen wir.
Ja, gut, ist eine interessante Frage, was da, das müsste ich tatsächlich nochmal recherchieren, was jetzt die Quote im Schnitt fürs und über 6,5 Tore wäre das dann ja quasi, ne, was da also gegeben ist. Das stimmt, ja. Das könnte man mal machen.
Okay, naja, gut, mal gucken. Ja, und dann, weil du es so gerade gesagt hast, tatsächlich musste in Bad Ems, wo immer das jetzt ist, musste ein D-Jugendspiel abgebrochen werden, weil die Eltern das Spielfeld gestürmt haben.
Also da kann man 2 Sachen zu sagen. Ich glaube, D-Jugendspiele und speziell wahrscheinlich in Bad Ems sind natürlich schon Hochrisikospiele, ne? Also das ist natürlich schon, nein, Scherz. Also ich weiß auch nicht, wo das ist. Und aber ich glaube schon, dass so im Jugendfußballbereich und gerade bei den Jüngeren, so D-Jugend, da ist man so 8 bis 10, glaube ich. Dann hast du da wirklich 22 Spieler auf dem Platz und am Spielfeldrand hast du auch nochmal 22 Trainer, mindestens,
ja,
von denen alle glauben, dass ihr Jungen der Beste wäre. Und wenn dann irgendwas schief läuft, dann ist da richtig Rambazamba.
Also laut der Meldung sind die aufs Spielfeld gestürmt, haben die Schiedsrichterin so attackiert, dass die ins Krankenhaus musste.
Oh,
die arme Frau.
Ja, das ist krass.
Ja, und dann wollte ich noch was fragen. Da steht nämlich hier auch beim Spiel Holstein-Kiel gegen St. Pauli. Ihr habt das erste Tor in der Vereinsgeschichte, das dank Torlinientechnik anerkannt wurde.
Ja, habe ich gesehen.
Echt?
Hm. Und zwar war das quasi in der Nachspielzeit. Also ich habe das tatsächlich gesehen. Ich habe aber nicht gesehen, dass es ein Tor war. Ich dachte, okay, das war eine knappe Sache. Und auf einmal dachte ich so, warum freuen die sich jetzt ein und warum freue ich mich jetzt auf einmal mit? Weil das ja dann doch ein Tor war. Und das war dann anscheinend auch einmal gar nicht mehr so unstrittig. Dann haben die das ja nachgereicht und konnte man sehen, ach stimmt. Der Ball war tatsächlich hinter der Linie. In der Totale im Fernsehen konnte man das nicht sehen, weil da waren zu viele Spieler davor, sodass man nicht sehen konnte, wo der Ball genau gelandet war. Ja, das war schon schräg.
Okay, ja, steht ja auch in der Meldung, ne? Der Jubel setzte sich erst nach einigen Sekunden Verzögerung durch, weil viele Fans auf der Live-Ticker erst später reagierten.
Genau, ich wusste auch von nix. Also,
okay. Ja, da warst du live dabei. Ja, was ist aus deiner Sicht noch Sportliches passiert, was man erwähnen könnte?
Ja gut, das ist leider nicht im April, sondern jetzt im Mai gewesen. Das waren natürlich so diese Spiele Inter gegen Barcelona. Und wir fährt im nächsten Podcast auch nochmal drauf. 3-3 im Hinspiel, 3-3 im Rückspiel, dann in die Verlängerung gegangen und dann das 4-3 für Inter. Das waren schon 2 krasse Spiele, muss man sagen. Und die habe ich auch beide geguckt und das war schon toll.
Ja, die waren schön zum Angucken, ne? Und auch da gab es dann so einen Kommentar bei uns in der Gruppe. Boah, ich glaube, das andere, ne? 4-3 ist ausgegangen, Inter gegen Barcelona.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Die könnte man an dieser Stelle mal erwähnen. Das habe ich tatsächlich nie in den... Das müsste man eigentlich dazu schreiben. Wenn wir über 200 Tore reden oder überhaupt über Wetten in diesem Fall, wenn man sagt, man wettet darauf, dass Inter gewinnt oder was auch immer. Bei Spielen, die potenziell in die Verlängerung gehen, ist es so, dass diese Wetten in der Regel immer nur für die normale Spielzeit gelten. Also, es hätte jetzt sein können, dass das Spiel 1-1 steht und dann sagt, wir wetten über 2,5 Tore. Und da fällt in der Verlängerung ein Tor. Dann haben wir die Wette trotzdem verloren. Weil die Wette, die wir platzieren, bezieht sich immer auf die normale Spielzeit, ohne Verlängerung. Ohne Verlängerung und auch ohne Elfmeterschießen natürlich.
Achtung, jetzt Verlängerung oder Nachspielzeit?
Nachspielzeit ist natürlich noch drin. Es gibt ja einmal die sogenannte reguläre Spielzeit. Die reguläre Spielzeit ist quasi das, was man kennt. Dann ist das Spiel vorbei. Beim Ligaspiel wäre es dann vorbei. Fertig.
Ja.
Wenn man jetzt aber ein Pokalspiel hätte oder ein Spiel jetzt mit Pokalcharakter, wie jetzt in der Champions League mit Hin- und Rückspiel, wie jetzt bei dem Spiel Inter gegen Barcelona, dann ist es so, dass die Wette immer nur auf die normale Spielzeit, also die 90 Minuten plus Nachspielzeit gilt. Wenn es dann tatsächlich eine Verlängerung gibt, das wird nicht mitgerechnet. Deswegen habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe beim Ergebnis-Update auch bei dem Spiel, weil das hatten wir ja auch im Mai, habe ich ein 3-3 reingeschrieben, obwohl Inter natürlich das Spiel 4-3 gewonnen hat. Aber Grundlage für die Wette sind die 90 Minuten plus Nachspielzeit und da war es eben halt 3-3. Deswegen steht da 3-3 drin, das ist also kein Fehler. Sportlich gesehen ist natürlich am Ende Inter der Sieger gewesen mit einem 4-3.
Ah, verstehe. Das ist ja auch was, das hat uns ein bisschen den Hintern gerettet. Es gab ja da am Wochenende dieses Spiel in Portugal, ne? Sporting CP, wer immer es das ist.
Club de Portugal.
Danke.
CP ist Club de Portugal. Also die sagen einfach, wir sind hier der Club in Portugal. Also ich glaube, die fühlen sich als Nummer 1, sind aber eigentlich nur die Nummer 3, langfristig gesehen. Aber so CP steht für, ich glaube, Clube, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, de Portugal.
Okay.
Steht als CP.
Und die haben gegen Gil Vicente gespielt?
Ja. Da würde man auch denken, das ist irgend so ein Maler, der vielleicht mal irgendwie 10 Jahre in Paris gelebt hat und jetzt wieder in Portugal zurück ist, ist aber eigentlich ein Fußballverein.
Und da ist ja das erlösende dritte Tor erst in der, ich glaube, dritten oder vierten Minute der Nachspielzeit dann gefallen.
Ja, genau. Oder vielleicht sogar noch später, weiß ich gar nicht. Das kann gut sein. Genau, das ist da erst gefallen und dann, damit hatten wir die Wette dann gewonnen und nicht verloren. Wir hatten kurz danach, glaube ich, nochmal so ein Spiel. Corona Kielce gegen Katowice.
Ja.
Aus Polen. Da fiel auch das 2:1 relativ spät. Man muss dazu sagen, die meisten Tore fallen halt in den letzten 5 Minuten eines Spiels.
Warum?
Weil zumindest bei Spielen, die relativ eng sind, ist das oft so. Weil dann eine Mannschaft, die hinten liegt oder die unbedingt gewinnen muss, dann nochmal komplett aufmacht. Macht ja auch Sinn. Also im Fall von Sporting jetzt bei dem Portugal-Spiel gegen Gil Vicente war es so, Sporting spielt noch um den portugiesischen Meistertitel mit und die waren klarer Favorit für dieses Spiel. Die mussten das eigentlich gewinnen. Und dann stand es lange 0:1, dann haben die auch erst 10 Minuten Verschluss damit den Ausgleich erzielt. Und dann, was dann passiert, ist natürlich 1:1 und unentschieden reicht dann nicht. Die mussten das Spiel gewinnen. Und dann wirfst du halt alles nach vorne. Das hat so einen doppelten Effekt. Also einmal verstärkst du nochmal deine Angriffsanstrengung, was dazu führen kann, dass du selber triffst. Wenn du das machst, vernachlässigst du dann aber im Umkehrschluss eigentlich auch deine Defensive, was dann häufig dazu führt, dass du dann erst recht den K.O.-Schlag bekommst durch einen Konter oder sowas. Und deswegen fallen oft in den letzten Minuten mehr Tore, weil es dann quasi um die Wurst geht. Es kommt sicherlich auch nochmal dazu, dass es dann vielleicht irgendwie durch, weil das Spiel schon lange läuft, dass Ermüdung und Unkonzentration, dass sowas auch noch passiert. Aber das gilt eigentlich ja für Angriff und Verteidigung. Von daher bin ich da nicht so sicher, ob das so zählt. Aber speziell bei Spielen, bei denen schon Tore gefallen sind, ist es oft so, dass da nochmal zusätzlich ganz am Schluss Tore fallen.
Dann ist das ja auch nochmal ein spannender Aspekt dabei. Dann haben wir natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema, wo wir auch gerade beim Thema Wetten sind. Sag mal, wer wird eigentlich Papst?
Ja, für mich ist ja klar, wer Papst wird, ne?
Erzähl.
Mein Favorit ist Pier Battista Pizzaballa. Kennt von den Leuten natürlich, also erst muss man dazu sagen, ich bin ja so, weil ich aus Norddeutschland komme, ich bin ja natürlich extrem protestantisch, das heißt katholisch, ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Aber da gibt es halt 56 Kandidaten in dem Wettmarkt und ich habe mir die einfach nach den Namen ausgewählt. Also so wie viele Leute das beim Pferderennen machen, wo sie sagen, oh, der Gaul, der hat einen tollen Namen, den nehme ich jetzt. Und da habe ich mich eben halt für 2 entschieden, auf die ich dann wetten würde. Das wäre einmal Pier Battista Pizzaballa. Das hört sich einfach super an. Und Fridolin Ambongo Besungo. Der kommt irgendwie aus Kenia. Das sind so meine beiden Favoriten. Und wie gesagt, es gibt 56 Kandidaten. Die Leute, die das jetzt hören, hören das vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo schon der neue Papst gewählt ist. Deswegen wissen wir gar nicht genau, ob das jetzt irgendwie noch so spannend ist für die. Favorit, kann ich mal sagen, und da liegen die Wettmärkte ja oft nicht schlecht, ist ein Pietro Parolin. Ist, glaube ich, auch ein Italiener. Der ist Favorit. Und der zweite Mann ist Luis Antonio Tagle. Das ist, glaube ich, auch wieder Amerikaner, soweit ich weiß. Die waren weit vorne im Wettmarkt.
Okay, also das heißt, es gibt einen richtig regulären Wettmarkt. Du hast jetzt gerade wahrscheinlich beim Betfair, der großen
Wettmarkt, geguckt. Ja, der Wettmarkt heißt Papstwetten, liegt ja auch nahe. Also es gibt eine Kategorie, die heißt Current Affairs, aktuelle Angelegenheiten sozusagen. Da fällt alles sowas rein. Alles außer Politik, die haben nochmal eine andere Sparte, aber das sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, was gibt's denn noch außer Papst? Irgendwelche Sachen halt. Genau, da gibt es Papstwette und die ist so formuliert, die sagt, wer wird nächster Papst nach Papst Franziskus? So ist es genau definiert. Da kann man darauf wetten, wer da der nächste Papst wird.
Und ich kann mich noch gut dran erinnern, da waren wir beide schon geschäftlich miteinander unterwegs. Du quasi als Auftraggeber, ich mit meiner Agentur. Das war ja schon seinerzeit auch so ein Medienereignis, ne, wo wir unseren Wir sind Papst gewählt haben. Da wurde genau. Es noch befragt und ja. Tatsächlich... Die Wettquoten bilden ja dann schon eine richtig reale Wahrscheinlichkeit ab.
Genau, ich wurde damals, da ist ja dann Ratzinger, der hieß ja noch Ratzinger, bevor er dann Papst wurde, da hieß er dann ja Benedikt. Der war damals 2005, war der tatsächlich auch der Favorit. Favorit nochmal zur Erklärung, ist immer der mit der kleinsten Quote. Also von dem die meisten Leute glauben oder der Markt glaubt, dass er es wird. Und daraufhin kamen dann eben halt Leute auch an. Ich kann mich erinnern, dass ich da vom Deutschlandfunk damals angerufen wurde und ich glaube auch nochmal von der ARD oder so, die dann sagten, ja, wir haben jetzt irgendwie gehört, hier in dem Wett, da gibt es einen Wettmarkt. Das war das, erstmal das eine, was für die überraschend war. Und das andere war eben, dass der Wettmarkt sagte, ja, Ratzinger / Benedikt ist hier der Favorit, nächster Papst zu werden.
Total spannend. Also die Hörer, die sind jetzt schon das hören und die Papst war eventuell vorbei. Sagen wir nochmal die ersten 2 Favoriten mit den Quoten.
Also im Wettmarkt sind favorisiert Pietro Parolin. Der hatte eine Quote von 3,25 zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade sprechen. Und an zweiter Stelle lag Luis Antonio Tagle. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der ist so bei 4,5. Und mein Favorit, mein persönlicher, war eben die Nummer 4 im Tableau. Das war dieser Pier Battista Pizzaballa. Da würde ich auch sagen, der sollte den Namen behalten, wenn er Papst wird. Papst Pizzaballa. Das ist super.
Ja, das ist ja ein bisschen schade. Ne? Hinterher, man kriegt es ja gar nicht so ganz genau mit, wie die vorher hießen, weil die heißen dann alle irgendwie so Dick Pius oder irgendwie. Ne?
Genau. Und nicht Kevin Torben. Das wäre auch schön.
Ja, das.
Kevin Torben, der Erste.
Ich bin Papst Kevin Torben, der Erste.
Es könnte sogar tatsächlich diesmal eine Frau Papst werden, habe ich gesehen. Also weiß ich auch nur vom Wettmarkt. Und es gibt einen Kandidaten, der heißt Robert Sarah. Und Sarah geschrieben S-A-R-A-H. Ah. Also wie die Frau.
Okay.
Das wäre doch mal vielleicht mal so ein Ansatzpunkt.
Ja, auch mal ein Ansatzpunkt. Ja. Okay. Prima. Das ist ja total auch da spannend, dass da auch Wettmarkt liegt. Nochmal ganz kurz zurück zum Fußball. Wir nähern uns langsam dem Ende, aber ich habe nochmal was ganz Feines für dich, auch so zum Thema Verschwörungstheorien und dergleichen mehr. Ich würde das ja auch gern nochmal aufgreifen mit diesen A-Spielen, ja?
Ja.
Es gab ja auch so noch mal ein paar persönliche Töne, bevor ich jetzt gleich nochmal die Verschwörungstheorie dann erzähle. Und zwar hat dann die KI, ich habe dann gesagt, ja komm, bring das Ganze doch mal zum Guten. Und dann hat sie auch nochmal das Musikstück ein wenig fetziger gemacht und hat eigentlich ganz persönlich geändert. Würde ich dir mal kurz gern vorspielen.
Gerne, ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, dann hör dir das an. Jetzt kommt die Rockversion von Beschwör nicht den Fluch.
Mach nicht den Fehler, alles durch die gefärbte Brille zu sehen. Irgendwann spielt Alemannia Aachen für dich und du gewinnst. Das A ist nicht dein Feind.
Sehr schön. Ich glaube auch, das ist nicht mit der KI gemacht, das hast du tatsächlich selber eingesungen und das finde ich auch gut so.
Nee. Tatsächlich. Also ich hänge beide Lieder wieder hinten dran in unserem Podcast, kann man sich in Ruhe anhören. Einmal die Mary Poppins und einmal den Postverschnitt. Jetzt zum Abschluss nochmal tatsächlich was, und das wird dir bestimmt gefallen, ein Kuriosum. Der Titel ist Liverpools Titel und die rätselhafte Fibonacci-Folge. Und jetzt stell dir vor, als der FC Liverpool Ende April 2025 seinen zweiten Premier League-Titel feierte und damit auch den 20. englischen Meistertitel insgesamt, gleich auch mit Manchester United, staunten nicht nur Fußballfans, sondern auch Mathematiker. Denn listet man alle Premier League-Meister seit 1992 nach der Anzahl ihrer Titel auf, beginnend mit der niedrigsten Zahl, ergibt sich die Zahlenfolge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Die ersten Glieder der berühmten Fibonacci-Folge.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Das ist ja krass. Das ist ja ein Ding.
Also es gibt doch eine höhere Macht.
Es gibt eine höhere Macht.
Die beschwören wir jetzt mal für den Mai.
Ja.
Mai hat ja schon ganz gut gestartet jetzt wieder. Fußball-Bundesliga, es ist jetzt langweilig, ne? Bayern schon wieder Meister und da passiert jetzt auch nicht mehr viel. Ich glaube, es sind noch zwei Spieltage, oder? Wenn ich es richtig
sehe. Noch zwei Spieltage, aber rein von der Wahrscheinlichkeit, dass Bieter dabei hat, wo viele Tore fallen, die ist jetzt natürlich zum Ende der Saison meistens relativ hoch. Traditionell sind so die letzten, vor allem der letzte Spieltag, das ist oft so ein Spieltag, wo viele Tore fallen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir da jetzt irgendwie mit unseren Wetten dabei sind, weil da spielt ja auch die Rolle, was ist für eine Quote und passt das jetzt von der Systematik her. Aber da könnte durchaus noch was passieren. Also der Mai ist da nochmal ganz gut ausgefüllt. Dann wird es im Juni so ein bisschen ruhiger, was die Anzahl angeht. Das hört nie ganz auf. Juni, Juli, aber und dann im August geht es ja so richtig dann los. Das ist dann die erste volle Fußballsaison, die wir dann quasi mit den Two Fivers mitnehmen werden.
Freue ich mich jetzt schon drauf. Ein bisschen Ruhe bei dem Sturm ist ja auch ganz schön. Lass mal den Mai noch erfolgreich hier abschließen. Herzlichen Dank. Wir sprechen uns wieder in einem guten Monat.
Genau. Ich bin auch schon auf die neue Songauswahl gespannt. Hängt natürlich auch von der Mai-Performance ab. Ich weiß, ich fiebere dem schon entgegen.
Ja, oder vielleicht auch von besonderen Ereignissen, ne?
Das kann auch sein.
Das werden wir dann sehen. Ja. Alles klar. Danke, Matthias. Dann bis nächsten Monat. Mach's gut.
Ja, machst du auch gut.
Und für unsere Hörer kommt jetzt nochmal im Anschluss, kommen die beiden Lieder. Einmal die Rockversion, damit fangen wir an, weil ich die lieber mag. Und danach nochmal Mary Poppins. Also, bleibt uns gewogen und alles Gute.
Ja, und jetzt melde ich mich nochmal alleine, denn tatsächlich war es so, ungefähr 2 Minuten nachdem wir unseren Podcast beendet haben, kam tatsächlich die Meldung rein, es gibt einen neuen Papst und das ist ein Amerikaner, Robert F. Briefost aus den USA. Der neue Papst Leo XIV. Wurde dann tatsächlich gewählt. Das wussten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht und es war ein krasser Außenseiter. Matthias hat die Quoten nochmal recherchiert und die Quoten für den neuen Papst lagen bei irgendwas zwischen 80 und 90. Das bedeutet, wenn man nur 10 Euro eingesetzt hätte und auf diesen Kandidaten gewettet hätte, wäre man am Ende des Tages mit ungefähr 800 bis 900 Euro Gewinn rausgekommen. So spielt das manchmal. Die Wettmärkte lagen also komplett daneben und so ist es halt auch manchmal im Leben. Das wollten wir euch nicht vorenthalten und jetzt geht's aber weiter mit unserem Song Das A ist nicht dein Feind.
Sag niemals laut, was du nicht willst, denn das Schicksal macht, was du suchst. Was du beschwörst, dir selbst erfüllst. Sei vorsichtig mit dem, was du tust. Nicht alles ist schlecht, was mit A beginnt. Schau mal genauer hin. Saddam fängt mit A an, wie Ajax, das ist klar. Ein Zufall nur, dass sie verloren, das ist doch wunderbar. Newcastle, Melbourne, Sydney, zwar kein A am Anfang steht, doch liegen sie in Australien, wo alles sich um A nur dreht. Das A ist nicht dein Feind, es gibt genügend andere Zeichen. Brasilien oder C wie China, am Ende sind's alle die gleichen. Denn in Wirklichkeit, und das ist wahr, liegt die Wahrheit in der großen Zahl. Die Angst vor dem Buchstaben A ist wie ein Fluch, den du dir selbst erschaffst. Achte auf deine Worte, ja, sonst wird dein eigener Wunsch zur Last. Geh unvoreingenommen durch dein Leben. Schau nicht auf Zeichen, die dich nur beben. Sie manipulieren, spielen mit deinem Sinn. Frei von Vorurteilen gewinnst du den Gewinn. Nicht alles ist schlecht, was mit A beginnt. Schau mal genauer hin. Das A ist nicht dein Feind, es gibt genügend. Gefärbte Brille zu sehen. Irgendwann spielt Alemannia Aachen für dich und du gewinnst. Das A ist nicht dein Feind, es gibt genügend andere Zeichen. B wie Brasilien oder C wie China, am Ende sind's alle die gleichen.
Sag niemals laut, was du nicht willst, denn das Schicksal macht, was du suchst. Was du beschwörst, dir selbst erfüllst, sei vorsichtig mit dem, was du tust. Nicht alles ist schlecht, was mit A beginnt. Schau mal genauer hin. Amsterdam fängt mit A an, wie Ajax, das ist klar. Ein Zufall nur, dass sie verloren, das ist doch wunderbar. Newcastle, Melbourne, Sydney, zwar kein A am Anfang steht, doch liegen sie in Australien, wo alles sich um A nur dreht. Das A ist nicht dein Feind, es gibt genügend andere Zeichen. B wie Brasilien oder C wie China, am Ende sind's alle die gleichen. Denn in Wirklichkeit, und das ist wahr, liegt die Wahrheit in der der großen Zahl. Die Angst vor dem Buchstaben A ist wie ein Fluch, den du dir selbst erschaffst. Achte auf deine Worte, ja, sonst wird dein eigener Wunsch zur Last. Geh unvoreingenommen durch dein Leben, schau nicht auf Zeichen, die dich nur beben. Sie manipulieren, spielen mit deinem Sinn, frei von Vorurteilen gewinnst du den Gewinn. Nicht alles ist schlecht, was mit A beginnt. Schau mal genauer hin. Das A ist nicht dein Feind, es gibt genügend andere Zeichen. B wie Brasilien oder C wie China, am Ende sind's alle die gleichen. Denn in Wirklichkeit, und das ist wahr, liegt die Wahrheit in der großen Zahl. Mach nicht den Fehler, alles durch die gefärbte Brille zu sehen. Irgendwann spielt Alemannia Aachen für dich und du gewinnst. Das A ist nicht dein Feind, es gibt genügend andere Zeichen. B wie Brasilien oder C wie China, am Ende sind's alle die gleichen. Denn in Wirklichkeit, und das ist wahr, liegt die Wahrheit in der großen Zahl. Der Buchstabe A, er ist nicht dein Feind. Er bringt dir Glück, wenn du's nicht vernimmst.